Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Zuallererst, ihr fehlt mir alle. Ich merke es jeden Tag mehr eigentlich, wie sehr mir die Gemeinschaft mit euch fehlt. Das gemeinsame Singen, das gemeinsame Beten, das gemeinsame einer Predigt zuhören. Einfach gesamtheitlich die Gemeinschaft mit euch. Früher war das irgendwie so, wie soll ich sagen, so selbstverständlich. Und jetzt in dieser Zeit der Abstinenz merke ich immer mehr, ja, wie sehr das eigentlich fehlt, und ich hoffe, dass es dann, wenn wir uns wieder normal treffen können, nicht direkt wieder zur Selbstverständlichkeit wird. Aber ich möchte es natürlich nicht damit vergleichen mit verfolgten Christen, aber irgendwie hat man zumindest ein bisschen ein Gefühl, wie es sein kann, wenn man sich nicht einfach so, wie man möchte, in der Gemeinde treffen kann. Ja? Und vielleicht schadet das gar nicht, dass man da ein wenig Einfühlungsvermögen hat, sage ich mal, für solche Menschen, die sich nicht einfach immer frei treffen können. Umso mehr freue ich mich, dass ich heute zu euch reden darf und euch das Wort Gottes näher bringen darf. Wir befinden uns momentan in der Predigtreihe über die Apostelgeschichte und sind inzwischen schon bei Kapitel 20 angelangt. Die Apostelgeschichte berichtet unter anderem über alle drei Missionsreisen des Paulus. Der Bericht über die dritte Missionsreise, die steht eben in Kapitel 20. Und ja, ich habe mir mal die Route etwas genauer angeschaut. Wir sehen sie da auf der Karte. Und bei der Hinreise, ja, waren sie sehr viel auf dem Land unterwegs. Und ich habe mir das Ganze dann auch auf Google Maps mal angeschaut und die Hauptstationen eingegeben. Und wir sehen, es sind da so ungefähr 2500 Kilometer, die sie da zurückgelegt haben. Und bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 5 km/h würde man hierfür sage und schreibe 512 Stunden benötigen. Das wären dann mehr als 21 Tage durchgehend 24 Stunden laufen. Mit dem Auto wären es, glaube ich, bei ca. 85 km/h immerhin noch ca. 31 Stunden, die man da unterwegs wäre. Also eine ziemliche Strecke. Bei der Rückreise, dieser dritten Missionsreise, waren sie dann mehr auf dem Seeweg unterwegs. In Kapitel 20 sind sie eben schon auf dem Rückweg. Und zwar befinden sie sich in Milet. Milet ist in der Nähe von der bekannteren Stadt Ephesus, ungefähr, ich glaube, so 60 bis 70 Kilometer von Ephesus entfernt. Und ja, in unserem Abschnitt heute geht es eigentlich auch weniger um Milet, als wie mehr um Ephesus, beziehungsweise die Gemeinde in Ephesus. Ja, was wissen wir von Ephesus, beziehungsweise von Paulus und Ephesus? Die hatten ja eine Beziehung zueinander, sage ich mal. Interessant ist, dass Ephesus der Ort war, an dem Paulus am längsten zusammenhängend wirkte. Ja, bei der zweiten Missionsreise war er fast 3 Jahre dort. Aber bei der dritten Missionsreise, auf der Hinreise, war er entsprechend so lange eben dort. Und ja, Ephesus war eine Stadt im Römischen Reich und sie war eine der größten Städte des Römischen Reiches. Und sie hatte im ersten Jahrhundert schätzungsweise 300.000 Einwohner, war also auch sehr groß. Sie war auch sehr reich und sie war auch sehr heidnisch. Also sie hatten Götzen, hatten da verschiedenste Statuen von der Diana, war im Hafen und ja. Bei Paulus war es so, dass er zuerst, wenn er in eine neue Stadt kam, auf einer seiner Missionsreisen, dass er immer zuerst in die Synagoge ging und dort predigte. Und so war es auch in Ephesus. Er war dort hat dort ungefähr 3 Monate öffentlich in der Synagoge gepredigt, bis er dann von den Juden, sage ich mal, die da das Sagen hatten, verfolgt oder vertrieben wurde. Und er musste dann ausweichen in eine öffentliche Schule oder einen Saal, die Schule des Tyrannus. Und dort eben wirkte er dann noch 2 weitere Jahre. Und sehr viele Menschen kamen trotz eben dieser Verfolgung zu ihm, hörten ihm zu, was er zu sagen hatte. Und ja, Gott tat ein sehr mächtiges Werk durch Paulus in dieser ganzen Gegend um Ephesus herum. Und es fingen viele Menschen an Gott zu glauben und eben das, was Paulus ihnen sagte. Und es steht im Wort, in der Apostelgeschichte, und so breitete sich das Wort aus durch die Kraft des Herrn und wurde mächtig. Aber wie bereits erwähnt, in unserem Abschnitt ist Paulus nicht in Ephesus, sondern er ist in Milet und er lässt die Ältesten von Ephesus zu sich kommen. Er wollte schnellstmöglich nach Jerusalem, dass er eben am Pfingstfest rechtzeitig dort ist, und er befürchtete, dass er zu lange brauchen würde, wenn er eben selber nach Ephesus gehen würde, und darum ließ er die Ältesten zu sich kommen. Ja, sie nahmen den Weg auf sich, und als sie dann bei ihm waren, würde ich sagen, belohnte er sie mit einer Art kurzer Predigt. Und das ist auch der Abschnitt, den wir uns heute anschauen möchten. Er steht in Apostelgeschichte 20 und es sind die Verse 17 bis 32. Und ich möchte jetzt den Bibeltext lesen. Von Milet aber sandte er nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde herüberrufen. Und als sie zu ihm gekommen waren, sprach er zu ihnen: Ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich Asia betrat, die ganze Zeit unter euch verhalten habe, dass ich dem Herrn diente mit aller Demut, unter vielen Tränen und Anfechtungen, die mir widerfuhren durch die Nachstellungen der Juden. Und wie ich nichts verschwiegen habe von dem, was nützlich ist, sondern es euch verkündigt und euch gelehrt habe, öffentlich und in den Häusern, indem ich Juden und Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt habe. Und siehe, jetzt reise ich gebunden im Geist nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort begegnen wird, außer dass der Heilige Geist von Stadt zu Stadt Zeugnis gibt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Aber auf das alles nehme ich keine Rücksicht. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer, wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes, zu bezeugen. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet, ihr alle, bei denen ich umhergezogen bin und das Reich Gottes verkündigt habe. Darum bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin von aller Blut, denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Ja, ich finde, in den ersten Versen dieses Abschnittes finden wir eigentlich ein Porträt eines fast perfekten oder zumindest sehr wertvollen Dieners Jesu Christi. Wir sehen hier einen Mann, der ganz dem Herrn hingegeben war. Er scheute weder Mühe, weder Verfolgung. Er wirkte zu gelegenen und zu ungelegenen Zeiten. Sein ganzes Leben hat sich eigentlich danach ausgerichtet, um seinen Auftrag auszufüllen, nämlich das Evangelium von Jesus Christus zu verbreiten und den Menschen eben von Jesus zu erzählen. Ich denke, er war auch sehr mutig und auch furchtlos, weil zu dieser Zeit so viel zu reisen und eben auch diese Verfolgungsgeschichten und alles. Ja, und ob er lebte oder sterben musste, er sagte, das ist für ihn in dem Moment nicht so wichtig. Viel wichtiger ist es doch, diesen Auftrag gut zu machen oder richtig zu erfüllen. Ja, er war wirklich tatsächlich selbstlos in seinem ganzen Handeln. Und ja, ich habe sehr viel Respekt vor Paulus in dem Moment und denke doch, dass er auch ein sehr großes Vorbild für uns sein kann. Ja, das Ziel seiner Reisen war es ja, sie heißen ja Missionsreisen eben, zu missionieren, also das Evangelium zu verbreiten und Menschen von Jesus zu erzählen. Er nahm sich sehr viel Zeit dafür und wie gesagt, er scheute auch keine Mühe und wir haben gelesen, er ging als erstes immer in die Synagogen und predigte eben dort eben auch den Juden. Und das hat mich dann irgendwie auch an Jesus erinnert, weil über Jesus lesen wir im Lukas-Evangelium. Er aber sprach zu ihnen: Ich muss auch den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gesandt. Und er verkündigte in den Synagogen von Galiläa. Denn dazu bin ich gesandt. Jesus wurde also gesandt, um die gute Botschaft zu verkündigen, so wie eben auch Paulus gesendet wurde, um das Evangelium zu verkünden. Und bei Jesus war es so, er ist eben auch umhergezogen und hat davon erzählt, dass das Reich Gottes nahe ist, dass die Menschen umkehren sollen, dass sie Buße tun sollen. Und er hat diesen Auftrag dann eben auch weitergegeben. Er selber hat es gemacht und später hat er dann zu seinen Jüngern gesagt, oder lesen wir im Lukas-Evangelium, danach setzte der Herr, Entschuldigung, da Lukas-Evangelium 9, die Verse 1 und 2, er rief aber die 12 zusammen und gab ihnen Gewalt und Macht über alle bösen Geister und dass sie Krankheiten heilen konnten und sandte sie aus, zu predigen das Reich Gottes und die Kranken zu heilen. Bedeutet, Jesus hat zuerst selber gepredigt, hat dann den Auftrag an seine direkten Jünger übergeben und später dann auch noch an die weiteren Jünger. Ebenfalls im Lukas-Evangelium. Später beauftragte er auch andere, dieselbe Nachricht zu verbreiten. Danach setzte der Herr weitere 72 Jünger ein und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er gehen wollte. Er trug den 72 auf, Folgendes zu verkünden: Das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Und in Matthäus 28 lesen wir dann noch ganz konkret einen Auftrag eben, das Evangelium in die ganze Welt zu tragen, allen Menschen davon zu erzählen. Und dieser Auftrag gilt auch noch heute für uns. So wie damals Paulus auf Missionsreise gegangen war und den Menschen das Evangelium verkündet hat, so sollen wir das heute auch noch machen. Und ja, ich möchte euch ermutigen, lest euch diese ersten Verse in diesem Abschnitt noch einmal in Ruhe durch und überlegt euch, wo ist euch Paulus ganz besonders ein Vorbild und sucht euch vielleicht einen Punkt aus, wo ihr sagt, hey, da möchte ich mich ganz persönlich selber weiterentwickeln, da möchte ich an mir arbeiten, dass ich eben auch noch besser, noch mehr das Evangelium verkünden kann. Ja, Georg hat letzte Woche auch schon über Paulus und die Epheser geredet und er hat erwähnt, dass Paulus sie sehr gut im Wort geschult hat, sage ich mal, oder ihnen das Wort sehr gut gelehrt hat und zwar so gut, dass er eben behaupten konnte, dass er ihnen den ganzen Ratschluss Gottes weitergegeben hat. Und heute in diesem Abschnitt lesen wir genau davon, sogar zweimal. Und zwar in Vers 20 steht: Und wie ich nichts verschwiegen habe von dem, was nützlich ist, sondern es euch verkündigt und euch gelehrt habe, öffentlich und in den Häusern. Und in Vers 27, denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Und es war nicht so, dass Paulus das nur bei den Ephesern gemacht hat, sondern er hat sich, ich sage mal, grundsätzlich kein Blatt vor den Mund genommen. Und ich denke, das war auch der Hauptgrund, warum er von den Juden verfolgt wurde. Die Juden waren ja das Volk Gottes, ja, das ist tatsächlich so. Aber Paulus hat das Evangelium auch zu den Heiden gepredigt. Also er ist auch zu den Nichtjuden, zu den Griechen und zu allen anderen gegangen und hat auch ihnen von Jesus Christus erzählt und gesagt, auch sie können zu Gott kommen, ja. Und das war den Juden ein Dorn im Auge. Und darum haben sie ihn auch verfolgt, ja. Aber er wollte natürlich das tatsächliche Evangelium, so wie er es verstanden hatte, so wie es richtig ist, verkünden und somit eben auch zu den Heiden gehen, auch wenn es bedeutete, dass er eben dadurch von den Juden verfolgt wurde. Denn es war eben Teil von Gottes Plan, von Gottes Ratschluss, dass eben nicht nur die Juden errettet werden können, sondern alle Menschen. Was kann es für uns heute bedeuten, wenn da steht, dass er eben den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt hat? Ich denke, zum einen hat es eine Bedeutung für die Gemeinde bzw. für die Ältesten einer Gemeinde, die da die Verantwortung haben. Und zwar ist es wichtig in einer Gemeinde, dass eben auch der ganze Ratschluss Gottes gepredigt wird. Und das bedeutet, dass eben alles aus der Bibel gepredigt werden muss und nicht nur zum Beispiel das Neue Testament oder nur Dinge oder Themen, die mich besonders ansprechen, sondern es muss nach bestem Wissen und Gewissen eben, sage ich mal, die ganze Bibel gepredigt werden. Denn die Bibel ist ja Gottes Wort, sein festgeschriebener Wille, sage ich mal. Und darum ist es auch ganz entscheidend, dass man da nichts weglässt oder etwas hinzufügt, sondern eben gesamtheitlich die Bibel predigt und die Bibel als Gesamtheit auch die Grundlage ist. Aber ich denke, es hat nicht nur für die Ältesten einer Gemeinde Bewandtnis, sondern auch für dich und für mich persönlich. Ja? Ich denke, wenn wir das Evangelium weitererzählen, jemandem, wenn wir jemandem von Jesus erzählen, dann ist es auch da sehr wichtig, dass wir da nichts hinzufügen oder weglassen, dass wir auch da eben die ganze Wahrheit, den ganzen Willen Gottes, sage ich mal, weitergeben. Und es kann auch ganz unbewusst vielleicht sein, dass man da ein kleines Beispiel, machen wir es lieber so. Wenn man zu jemandem sagt, du, wenn man an Jesus glaubt, dann kommt man in den Himmel. Ja, dann stimmt diese Aussage grundsätzlich, ja, aber der andere könnte sich vielleicht denken, naja, das kannst du eh glauben, da hast du vielleicht recht. Ja, wenn man an Jesus glaubt, das kann schon sein. Ich glaube zwar nicht an Jesus, aber ja, ich mache schon viele gute Taten und darum wird mich Gott bestimmt auch in den Himmel lassen, weil Jesus, na, das glaube ich nicht. Ja. Aber wir wissen, es stimmt so nicht. Und darum könnte man natürlich auch sagen, hey, nur wenn man an Jesus glaubt, kommt man in den Himmel. Wenn man nicht an ihn glaubt, dann kommt man in die Hölle. Denn das ist die ganze Wahrheit dahinter, sage ich mal. Und die Reaktion der Menschen wird natürlich dann eine andere sein. Von vielen wird es wahrscheinlich eine, ja, vielleicht nicht so positive Reaktion sein. Aber wir geben ihm die Chance damit, die ganze Wahrheit kennenzulernen und auch zu merken, hey, wenn ich nicht an Jesus glaube, dann hat das negative Folgen für mich, dann habe ich echt ein Problem. Er hat zumindest die Chance, dass er das erkennen kann, ja, wenn er das möchte, wenn er daran glauben möchte. Ja, das soll aber jetzt natürlich nicht bedeuten, dass wir damit jemandem Angst machen sollen oder so, sondern ja, es ist auch schwierig, denke ich, die richtigen Worte zu finden manchmal, aber wir haben einen großen Vorteil. Wir haben das Privileg, dass wir den Heiligen Geist in uns haben und wir dürfen darauf vertrauen, dass er uns die richtigen Worte schenkt, wenn wir anderen Menschen von Jesus erzählen. Ja? Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ich kenne das manchmal so. Dann denke ich so in mir so: Ja, okay, wenn ich das jetzt so sage, oh, was wird er sich dann denken? Vielleicht will er dann gar nichts mehr vom Glauben wissen. Vielleicht überrumpelt ihn das oder so. Und ich habe mich dazu entschlossen oder versucht, dass ich es dann trotzdem sagen möchte, eben genau aus diesem Grund, dass ich ihm die Chance geben möchte, dass er eben die ganze Wahrheit erfährt. Und eben auch, dass man in die Hölle kommt, als Beispiel, wenn man sich nicht für Jesus entscheidet. Und als Ermutigung möchte ich da noch einen Vers mit auf den Weg geben aus 1. Korinther, Kapitel 3. Paulus schreibt hier Folgendes: Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Ja, wie gesagt, es soll eine Ermutigung sein, dass wir eben uns trauen, tatsächlich die Worte zu sagen, die, wo wir in dem Moment denken, dass es die richtigen Worte sind. Und ja, Gott wird das Gedeihen schenken, wenn es sein soll. Und ja, Paulus schreibt da eben, dass er sich sicher ist, dass er seine Brüder in Ephesus nicht mehr persönlich sehen wird. Und es war dann auch tatsächlich so. Aber er konnte mit gutem Gewissen weiterreisen, weil er eben den ganzen Ratschluss Gottes ihnen gepredigt hat, ihnen weitergegeben hat. Und darum, ja, war er, wie er geschrieben hat, hat er keine Schuld auf sich geladen. Er hat ihnen nichts verschwiegen, sondern hat sie nicht nur, auch nicht nur in den Grundlagen des Glaubens unterwiesen, sondern eben auch noch viel mehr. Ja, es ist ja ganz entscheidend, dass wir uns nicht nur mit den Grundlagen des Glaubens begnügen, sondern dass wir geistlich wachsen und eben in der Bibel forschen und so auch immer, uns weiterentwickeln. Ja, weil er sie eben persönlich nie wieder treffen wird, gab er ihnen noch eine ernstliche Mahnung mit auf den Weg. Und zwar sagt er den Ältesten, dass sie auf sich, in erster Linie auf sich achten sollen und eben auch auf die Gemeinde. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass sie auf sich selber achten, die Ältesten, weil wenn sie selber keine gesunde Beziehung zu Gott haben, ja, dann können sie auch, denke ich, keine guten Leiter für eine Gemeinde sein. Und es ist ganz entscheidend natürlich, dass eine Gemeinde gute Leiter hat, weil er natürlich sehr viel davon abhängt, ja, wie sich die Gemeinde entwickelt, wie sich jeder persönlich in dieser Gemeinde entwickeln kann. Und ja, sie hatten eben auch die Verantwortung, die Gemeinde Gottes zu hüten. Und ich denke, es ist eine sehr große Verantwortung. Und das lesen wir hier auch in diesem Text. Und zwar schreibt er hier ja, dass sie die Gemeinde Gottes hüten sollen, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Und dieser Zusatz oder dieser Satz, denke ich, das zeigt noch einmal mehr, wie groß eben diese Verantwortung ist. Oder? Wenn Gott dafür mit dem Blut seines Sohnes bezahlt, wie kostbar muss denn das sein, oder? Wenn er das macht dafür? Und ja, ich denke, darum ist es auch wichtig, dass wir als Gemeinde die Ältesten bestmöglich unterstützen, wo wir können, dass sie eben dieser großen Verantwortung, dieser Aufgabe auch gerecht werden können. Und ja, bezüglich diesem Opfertod von Jesus, also Gott hat seinen Sohn für uns geopfert. Und ja, seit ich selber Kinder habe, hat das für mich noch eine ganz andere Dimension angenommen. Und es ist einfach unvorstellbar, ja, dass man seinen Sohn, sein Kind für jemand anderen opfert. Das ist unmöglich, würde ich natürlich niemals machen. Und ja, darum ist es, wie gesagt, hat es einfach noch einmal eine andere Dimension angenommen. Und Gott hat das tatsächlich für dich und für mich gemacht. Und ich denke, ja, wir können eigentlich nie genug Dankbarkeit Gott gegenüber zeigen, was er da für uns gemacht hat, und ich kenne mich selber gut genug und ich weiß, auch wenn mir etwas noch so wichtig ist, wie schnell ich es dann irgendwann ja, doch wieder vergesse oder es wieder doch in den Hintergrund rückt. Und darum hat für mich das Abendmahl einen ganz besonderen Stellenwert, das ist mir besonders wichtig, weil es mich eben immer wieder neu daran erinnert, was Gott für mich getan hat. Dass er seinen Sohn gesandt hat, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Dass Gott eben mit dem Sohn, mit dem Blut von seinem Sohn bezahlt hat. Ja, und wie gesagt, ich freue mich echt schon, wenn wir Gemeinschaft wieder haben können, wenn wir auch wieder gemeinsam das Abendmahl feiern können, weil es einfach doch nochmal etwas anderes ist, wenn man das mit der Gemeinde gemeinsam machen kann. Ephesus war eine sehr große Stadt, haben wir gehört, und es war auch eben eine Stadt mit heidnischen Kulten, mit Götzen, mit anderen Göttern und allem Möglichen, und das wusste Paulus auch. Und ja, diese unchristlichen Einflüsse, sage ich mal, die haben natürlich auch Einfluss auf die Gemeinde, so wie die Welt auch noch Einfluss auf uns heute hat, ja, unbestreitbar. Ja, und er wusste eben auch, dass nach seinem Fortgehen der Verfolgung entstehen wird, dass auch Irrlehren aufkommen werden. Und darum hat er ihnen schon gesagt, dass sie eben da sehr wachsam sein sollen. Und ja, ganz entscheidend ist, dass man sich gegen solche Irrlehren verteidigen kann. Also unsere Aufgabe oder eben auch die Aufgabe der Ältesten damals in Ephesus war es, den Glauben und die Gemeinde, sage ich mal, solchen Dingen gegenüber zu verteidigen. Und Paulus schrieb eben da, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes reden, um die Jünger an sich zu ziehen. Darum seid wachsam und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Wir lesen hier also von 2 verschiedenen Gefahren. Die eine Gefahr kommt von außen und die andere kommt eigentlich von innen. Und ja, beiden Gefahren gegenüber müssen wir den Glauben verteidigen. Wenn ein Anwalt seinen unschuldigen Mandanten vor Gericht gut verteidigen möchte, dann muss er natürlich, sage ich mal, wissen, was da alles vorgefallen ist. Er muss mit seinem Mandanten reden und möglichst alle Details kennenlernen, dass er ihn bestmöglichst dann vor Gericht verteidigen kann, dass er gegen die Anschuldigung des Staatsanwalts eben Einwände bringen kann, dass er Beweise vorlegen kann und den Richter eben überzeugen kann, dass sein Mandant tatsächlich unschuldig ist. Damit wir unseren Glauben verteidigen können, müssen wir eben wissen, was wir denn überhaupt glauben, müssen uns auch damit auskennen. Wir müssen auch wissen, was in der Bibel steht, damit wir eben unseren Glauben auch gut verteidigen können. Der Anwalt kann auch nicht nur sagen, naja, mein Mandant hat mir gesagt, er ist unschuldig und das glaube ich ihm und ja, das ist mein Plädoyer, darum ist mein Mandant unschuldig. Ich denke, das wird den Richter nicht überzeugen. Ja? Und wenn ich sage, naja, ich glaube an Jesus und ich glaube das, was in der Bibel steht, ja, dann ist das schön, gut und recht, aber es wird auch nicht genügen, um den Glauben zu verteidigen. Wenn dann jemand kommt mit einer Aussage, ich kann es nicht beurteilen, ob es stimmt oder ob es nicht stimmt, wenn ich mich in der Bibel nicht auskenne. Um den Glauben tatsächlich verteidigen zu können, brauche ich eine lebendige Beziehung zu Gott und ich muss mich, wie gesagt, in der Bibel auskennen, ich muss darin forschen und ich muss eben geistig wachsen, dass ich nicht bei einem kleinsten Angriff schon klein beigeben muss und sagen muss, oh, ich weiß es nicht oder ich falle auf eine Lüge gleich rein, wenn jemand etwas sagt, das nicht der Bibel entspricht. Darum ist es ganz entscheidend, dass wir uns in der Bibel auskennen. Und darum, denke ich, ist es auch wichtig, dass der ganze Ratschluss Gottes gepredigt wird, also dass die ganze Bibel in einer Gemeinde gepredigt wird, dass man sich eben auch ganzheitlich auskennt darin. Wie gesagt, waren es zwei Arten von Angriffen eben, Angriffe von außen und Angriffe von innen. So wie die Epheser damals von ihrer heidnischen Umwelt beeinflusst werden, so werden auch wir natürlich von der Welt, in der wir leben, beeinflusst, sage ich mal. Und ja, als Beispiel für einen Angriff von außen könnte ich mir vorstellen, heutzutage zum Beispiel die Wissenschaft. Ja? Ein Mensch, wenn er sagt, ja, ich glaube an die Schöpfung und ich glaube nicht an den Urknall, dann sagt jeder, naja, komm, das ist aber schon ein Märchen, das glaubst du jetzt aber nicht wirklich, oder? Und die Wissenschaft sagt doch immer, der Urknall stimmt und überhaupt, ja? Und so denke ich, gibt es noch viele andere Dinge, wo die Wissenschaft vielleicht einfach behauptet, Dinge, die eben nicht der Bibel entsprechen, ja? Und wenn man nicht genau weiß, was in der Bibel drin steht, dann glaubt man vielleicht schneller mal der Wissenschaft. Und darum ist es wichtig, dass wir eben wissen, dass die Welt tatsächlich von Gott geschaffen wurde und nicht einfach durch einen Urknall entstanden ist. Ein weiterer Vorwurf, sage ich mal, der von außen kommen könnte in der heutigen Welt, ist vielleicht so, naja, das Christentum, das hat aber schon sehr wenig Toleranz, ja? Wie zum Beispiel Thema Homosexualität oder auch Abtreibung, solche Themen. Ja? Und wenn ich da nicht sicher bin, wie die Bibel dazu steht, dann könnte ich mir denken, naja, die Zeiten haben sich schon geändert, vielleicht ist das ja gar nicht mehr so schlimm heutzutage, vielleicht ist es ja eh okay oder Ja, und darum ist es eben ganz wichtig, dass man weiß, was die Bibel zu diesen Themen sagt. Und darum ist es eben auch ganz wichtig, dass diese Themen auch, sage ich mal, in der Gemeinde behandelt werden, dass eben die Gemeinschaft, also die Gemeinde als Gemeinschaft da auch ein klares, gleiches Bild hat. Dann gibt es noch diese Angriffe von innen und das könnte ich mir eben so vorstellen, wie zum Beispiel falsche Gesetzlichkeit. Ja, dass Regeln das Wichtigste in der Gemeinde sind und dass eben diese Einhaltung ganz strikt da geprüft wird und sanktioniert wird und so weiter. Ja. Also natürlich gibt es Regeln, ist auch wichtig, darum habe ich explizit gesagt, eine falsche Gesetzlichkeit. Ja. Es könnte aber auch das Gegenteil der Fall sein, wie zum Beispiel so Aussagen, naja, das steht zwar so in der Bibel, aber die Zeiten haben sich ja geändert und heute, ja, muss man das nicht mehr ganz so wörtlich nehmen. Ja? Also, dass man da in die andere Richtung schwenkt, und das ist natürlich genauso falsch. Ja? Die Bibel, so wie sie, wie wir sie haben, ist sie von Gott inspiriert und so gilt sie auch heute noch. Und nur die Bibel darf als Grundlage für uns dienen. Ich denke, bei Angriffen von innen ist es auch ganz entscheidend, dass ich als Gemeindemitglied nicht immer gleich zu allem Ja und Amen sage, sondern dass ich Dinge auch mit einem gesunden Maß kritisch hinterfrage. Stimmt denn das überhaupt, was der Klaus da heute in seiner Predigt sagt, zum Beispiel? Wir sind alles mündige Menschen, ja, wir haben und sollen uns eben auch natürlich selber mit der Bibel beschäftigen und Dinge auch prüfen und hinterfragen, die jemand anderes darüber sagt. Ja, und der letzte Punkt, den er da erwähnt hat, Paulus, er schreibt da, er hat sie 3 Jahre lang unter Tränen ermahnt. Ja. Ich persönlich lasse mich nicht gerne ermahnen und ich denke, es geht den meisten Menschen so. Aber es ist ganz wichtig, dass wir uns gegenseitig ermahnen, denn nur so haben wir die Möglichkeit eben, ja, dass wir auch Dinge erkennen können, die wir selber falsch machen, wenn mich jemand anderes ermahnt. Und lieber ermahnt werden und umkehren, als wie vom Weg abzukommen, denke ich. Wir werden aber ja nicht nur ermahnt, sondern wir sollen eben auch andere ermahnen. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das in Liebe machen. Ja? Und nicht um den anderen als schlecht hinzustellen, sondern eben wir sollten es dem anderen leicht machen, sage ich mal, den Fehler einzugestehen und umzukehren. Ja, der Abschnitt endet damit, dass er Folgendes schreibt: Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzubauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Er befahl die Ältesten Gott und dem Wort seiner Gnade an. Ich finde es interessant, dass er sie nicht an irgendwelche anderen Menschen, andere Jünger oder so verweist und sagt, hey, wenn ich nicht da bin, dann wendet euch doch an diese Person oder an jenen, sondern er sagt, hey, geht zu Gott und zu seinem Wort. Ja, und ich denke, das ist sehr schön zu wissen, denn Gott und sein Wort, sie sind immer da und auch wir heute sollen uns zu ihm flüchten, sage ich mal. Ja. Und ja, nur eine lebendige Beziehung zu Gott und ein Forschen und ein sich auskennen in Gottes Wort sorgt dafür, dass wir auch geistig wachsen und nur so können wir uns eben auch weiterentwickeln. Und ein fundiertes Bibelwissen, sage ich mal, ist auch die Grundlage für alle diese Punkte, die wir da heute durchgegangen sind. Wenn ich das Evangelium weitererzählen möchte, dann muss ich natürlich wissen, sage ich mal, was in der Bibel steht. Und wenn jemand da noch Fragen hat, dann möchte ich die natürlich auch entsprechend beantworten können. Heißt natürlich nicht, dass wir immer auf alle Fragen eine Antwort parat haben müssen. Aber es ist schon wichtig, wenn wir von Jesus erzählen, dass wir uns natürlich eben auch in der Bibel auskennen. Ja, und nur wenn ich mich in der Bibel auskenne, dann kann ich auch den Willen Gottes immer besser kennenlernen und eben auch den ganzen Ratschluss Gottes. Nur wenn wir in der Bibel lesen, denke ich, können wir auch immer besser erkennen oder immer mehr erkennen, was Jesus da eigentlich tatsächlich für uns am Kreuz getan hat. Das immer mehr wertschätzen und ja. Und nur wenn wir uns in der Bibel auskennen, können wir auch unseren Glauben entsprechend verteidigen. Ich denke, dieser Abschnitt zeigt uns ganz klar, wie wichtig es ist, dass wir uns eben mit dem Wort Gottes beschäftigen, dass wir darin forschen, dass wir uns eben darin auskennen. Das waren jetzt nur ein paar Gründe, es gibt noch viele, viele Gründe mehr, warum man das tun soll. Wir haben auch gehört, dass das Wort uns auferbauen kann. Es kann uns ermutigen, es stehen Prophezeiungen drin, auf die wir uns dann berufen dürfen bei Gott. Ja, wir lernen Gott immer besser kennen, wenn wir in der Bibel lesen. Und es ist auch eine Art Liebesbrief, denke ich, von Gott an uns Menschen. Und so könnte man noch viele, viele Gründe mehr aufzählen. Und ich möchte euch echt total ermutigen, dass ihr einfach dranbleibt am Wort Gottes und darin forscht. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Vater im Himmel, vielen Dank für Paulus und danke, dass er uns so ein großes Vorbild sein darf, mit dem, wie er gelebt hat. Ich finde, er hat tatsächlich das, was er gepredigt hat, auch in seinem Leben umgesetzt. Und das ist doch ein tolles Vorbild für uns. Ich möchte dich einfach bitten, dass wir ja, uns daran halten und bitte hilf auch, dass wir dein Wort immer besser verstehen, dass wir immer mehr merken, ja, was du für uns tatsächlich getan hast. Und bitte schenk uns auch die richtigen Worte, wenn wir anderen Menschen von dir, von Jesus erzählen, dass wir uns auf den Heiligen Geist verlassen, dass er uns die richtigen Worte schenkt, dass wir mutig sind und so in die Welt rausgehen und von dir erzählen. Amen.